Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn einen sehr seltenen Gast begrüßen. Christian Miele, der zum ersten Mal bei uns ist. Ein Mann mit einer, wie ich finde, faszinierenden Biografie. Auch deshalb, weil sein Familienname Miele so eng verbunden ist mit diversen Haushalten und der wechselvollen Geschichte dieses Landes. Karl Miele, der Gründer, war sein Urgroßvater. Er selbst gilt als einer der erfolgreichsten Investoren und Unternehmer in der Startup-Szene, managt selbst 250 Firmen weltweit ungefähr. All das klingt nach einer direkten Linie, ist es aber nicht. Denn zwischendurch hat sich der eigene Vater so vertan bei diversen Investments, dass das ganze Erbe irgendwann komplett weg war. Und ich, sagt er, war plötzlich ein ganz normaler Junge auf dem Dorf. Wie also hat das von da aus geschafft und vor allem, wie kann es Deutschland wieder schaffen? Das wollen wir ihn fragen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, es gibt nicht viele Kolleginnen, die sich so gut auskennen in den Untiefen des deutschen Sozialsystems wie diese Frau, wie Eva Quadbeck, die über den aktuellen Zustand des Landes sagt, es ist tatsächlich frappierend, wie groß die Enttäuschung bei den ehemaligen März-Fans und wie groß die Enttäuschung insbesondere in der Wirtschaft ist. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und es ist ein schöner Zufall, dass heute ausgerechnet der parlamentarische Staatssekretär für Digitalisierung bei uns ist, Philipp Amthor, den wir fragen müssen, ob Eva Quadbeck recht hat, wenn sie sagt, Achtung, Friedrich Merz kommt mit seinem Jahrgang eindeutig aus dem analogen Zeitalter. Und man kann sich allein schon deshalb nicht vorstellen, dass ausgerechnet er die Speerspitze der Digitalisierungswut in Deutschland ist. Was bedeutet das für ihn, den jungen, wilden Digitalstaatssekretär, der hier, und wir erinnern uns alle, hier in der Sendung vor Jahren sein Coming-out auf Social Media hatte. Ein denkwürdiger Moment. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und was sagt einer der renommiertesten deutschen Ökonomen dazu, der seit vielen Jahren in den USA als Professor lehrt, gerade für ein halbes Jahr, glaube ich, in Berlin, Rüdiger Bachmann. Während in Dänemark mittlerweile großflächig die Briefkästen abmontiert werden, haben sich Bund und Länder jetzt hier bei uns kürzlich darauf geeinigt, dass die E-Mail offiziell als rechtssicheres Kommunikationsmittel gelten soll. Und trotzdem sagt er mit dem Blick von außen, ist interessant, die deutsche Wirtschaft wird tatsächlich im Moment ein bisschen schlechter gemacht, als sie in 2026 sein könnte. Die Frage ist, wie kann das sein? Und vor allen Dingen, wie sollen wir mit so viel Optimismus emotional umgehen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, bin sehr neugierig auf diese Runde, weil Philipp Amthor heute bei uns ist. Zwei kurze Fragen vorab, Herr Amthor. Zwei CDUler machen in diesen Tagen von sich reden. Einer gestern Abend hier bei uns. Der andere ist der Berliner regierende Bürgermeister. Spielen Sie Tennis?
Nein. Also ich habe es mal so ein bisschen versucht. Ja. Meine politischen Qualitäten sind besser als die auf dem Tennisplatz.
Verstehe. Das heißt, Sie haben mal gespielt, aber Sie haben es mittlerweile vergessen.
Nee, ich habe es mal versucht, aber toll war es nicht.
Okay.
Aber,
ja. Karl Wegner hat es auch vergessen, dass er mal Tennis gespielt hat. Am Samstag zwischen 13 und 14 Uhr. Wie finden Sie das?
Ja, ich habe das jetzt gehört. Ich finde, es ist so, dass das natürlich sehr viele bewegt hat in Berlin. Ja. Übrigens auch bei mir im Ministerium viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine schreckliche Situation dort. Und es ist wichtig, da auch politisch zu reagieren. Ich bin froh, dass der Senat da richtig und entschlossen reagiert hat. Aber klar ist, das ist jetzt etwas, das die Glaubwürdigkeit auch erschüttert hat. Aber Karl Wegner macht eine sehr gute Arbeit als regierender Bürgermeister. Und deswegen wird das auch kommunikativ einfangen.
Aber deswegen darf man nicht lügen, oder? Also die Geschichte dahinter ist, am Samstagmorgen um 8.07 Uhr geht der Strom aus. Und dann geht der regierende Bürgermeister zwischen 13 und 14 Uhr Tennis spielen, was er darf, um Himmels Willen, sagt aber auch Nachfrage, hat er nicht gemacht. Wie geht man mit sowas um? In so einer Situation, in der ein guter Teil der Stadt plötzlich im Dunkeln sitzt.
Ich habe da jetzt nicht alle Einlassungen von Karl Wegner verfolgt. Ich finde jedenfalls...
Mich würde nur mal Ihre politische Einschätzung interessieren, weil Politiker ja selten über den eigentlichen Skandal stolpern, der es ja in Wahrheit gar nicht ist, sondern über den Umgang damit.
Gerade deswegen würde ich auch als jemand, der auch politische Fehler gemacht hat, sagen, das ist immer wichtig, zu politischen Fehlern auch zu stehen Und wenn da so ein kommunikativer Eindruck entsteht, sollte man den auch dann gerade rücken. Wichtig ist, dass man sich jetzt absolut darum kümmert, dass im Berliner Südwesten die Dinge wieder funktionieren. Ich bin froh, da haben ja auch einige dran gezweifelt, ob das so schnell mit dem Strom wieder klappt. Das war jetzt durch die Prioritätensetzung im Senat, hat das ja also schneller schnell geklappt als zunächst angekündigt. Die Rede war das von Donnerstag.
Dieses, das ist dieses aber verrückte trotzdem, Deutschland-Tempo.
Ja, ich will weiß. Aber trotzdem, ich will das auch gar nicht beschönigen. Das ist eine Situation, die katastrophal ist, die verursacht wurde durch diesen ja wirklich ja gravierenden Eingriff dort auch in das öffentliche Leben. Und da muss auch ein Berliner regierender Bürgermeister mit voller politischer Verantwortung reingehen. Und ich habe den Eindruck, dass er das tut.
Tut er das, Frau Quadbeck?
Also auf die Frage, was er denn an dem Samstag gemacht hat. Es gab ja Kritik, dass er Samstag nicht vor Ort war. Was man eigentlich erwarten würde von einem regierenden Bürgermeister, der genau, auch
das
noch
ist aber
eine
Fingerspitzengefühl. Das ja, ist nichts, was man im
Fingerspitzengefühl. Ich finde aber auch normale menschliche Empathie und politisch. Ich meine, er hat eine Wahl im September. Also dann ist man eigentlich erst recht auf dem Kiviv und guckt, dass man bei solchen Sachen rausgeht. Und auf Nachfrage, was er denn an dem Samstag gemacht hat, hat er gesagt, er hätte sich den ganzen Tag in sein Arbeitszimmer eingeschlossen und dort eben koordiniert. Und das stimmt halt nicht. Und das ist schon ein Problem, wenn man also dann in so einer Situation so gedankenlos ist, ja, und einfach Tennis spielen geht, anstatt sich um die Menschen in seiner Stadt zu kümmern und dann auch noch auf Nachfrage nicht die Wahrheit zu sagen. Ich glaube, dass das für ihn noch wirklich verheerende Nachwirkungen haben wird in einem Wahljahr. Also, das nehmen die Leute ihm übel.
Ja, das glaube ich auch. Was sagt Christian Miele dazu? Ich meine, Unternehmer, Verantwortung ist das Thema, über das wir hier reden, ne?
Ich lebe ja sogar auch in Berlin und ich hatte am Montagabend Freunde aus dem Berliner Südwesten bei mir zu Gast, die bei uns geschlafen haben, weil es bei denen zu Hause zu kalt gewesen ist. Also ich empfinde das als instinktlos, was Kai Wegner da gemacht hat, und offen gestanden fühle ich mich da persönlich auch ein wenig verarscht, wenn ich das mal so sagen darf. Und die Tatsache, dass er eben nicht die Wahrheit gesagt hat in so einem Prozess, und ich glaube, es ist vor 3 Tagen gewesen, als er sich vor die Kamera stellt und sagt, ich war den ganzen Tag zu Hause, ich habe mich da eingeschlossen, ich habe den ganzen Tag telefoniert. Also da muss ich dann sagen, wenn dann 3 Tage später rauskommt, dass ich zwischen 13 und 14 Uhr Tennis gespielt habe. Und dann stelle ich mir vor, weil er hat ja gesagt, ich bin die ganze Zeit telefonisch erreichbar gewesen. Also ich stelle mir das irgendwie auch witzig vor, da auf dem Tennisplatz zu stehen und dann die ganze Zeit telefonisch erreichbar zu sein, die Anfahrt, die Rückfahrt. Also ich sehe das wie Frau Quadbeck. Ich glaube, dass das so für Kai Wegner kein gutes Wahljahr werden wird.
Muss man da zurücktreten, Herr Amthor?
Kai Wegner muss mit der Situation jetzt politisch umgehen. Er ist damit unter Druck geraten und er wird damit umgehen. Ich kenne Kai Wegner lange. Wir waren zusammen auch im Bundestag, bevor er regierender Bürgermeister war. Und ich wünsche, dass er damit vernünftig umgehen kann. Aber natürlich, der Befund ist richtig, das erschüttert Glaubwürdigkeit von Politik und Krisenmanagement. Aber ich wünsche ihm alles Gute, dass er das auch einfängt.
Das klingt so, ich wünsche ihm beruflich alles
Nein.
Gute.
Nee, ja. Das will ich schon wirklich sagen. Ich kann die Situation jetzt nicht in allen Facetten bewerten. Ja. Aber ich glaube, er selbst wird ja wahrscheinlich feststellen, dass das kommunikativ jetzt eine schwierige Lage ist, in die er sich da manövriert hat.
Herr Bachmann. In Amerika ist man ganz andere Skandale gewohnt von Politikern. Rücktritte sind auch irgendwie völlig aus der Mode gekommen. Man könnte auch umgekehrt sagen, ich habe Kai Wegner ein zweimal hier in der Sendung erlebt. Das ist A, kein schlechter Mensch. Das ist B, kein unempathischer Mensch. Und man fragt sich, wieso passiert das Profis immer wieder?
Das wäre meine Frage gewesen.
Man kann doch sagen, pass auf, das habe ich falsch eingeschätzt. Ich habe einen Fehler gemacht, das war lang verabredet. Sorry. Und dann ist das Ding durch.
Vor allen Dingen würde man ja hoffen, dass er Assistenten hat oder PR-Profis, die ihm dann sagen, du hast da Mist gebaut, jetzt musst du vor die Krise Sag's kommen einfach. Und, und einfach sagen, ja, ich denke, glaube ich, die Bevölkerung würde es am meisten gutieren, wenn er einfach gesagt hätte, ich habe da Mist gebaut, jetzt voll Karacho nach vorne.
Ja, okay. Also wir werden das weiter verfolgen. Das zweite Thema, Daniel Günther. Ministerpräsident von Schleswig-Holstein war gestern Abend hier und hat hier auf erstaunliche Art und Weise Klartext geredet in Sachen Digitalisierung. Hat sich ausgesprochen für ein Social-Media-Verbot bis 16, hat sich sehr deutlich dafür ausgesprochen, die großen Plattformen zu regulieren und so weiter. Sie auch in öffentlicher Hand sozusagen nicht zu nutzen, sagte, dass sie mittlerweile in der schleswig-holsteinischen Verwaltung überall dort, wo es geht, beispielsweise Microsoft-Produkte Produkte, Software nicht mehr benutzen, sondern Open-Source-Produkte verwenden und so weiter, um wirklich ein klares Statement gegen diese großen amerikanischen Digitalkonzerne zu setzen. Wie schauen Sie darauf? Würden Sie das unterschreiben, was er da gesagt hat?
Also ich will zunächst sagen, dass das Engagement, das insbesondere die Landesregierung Schleswig-Holstein für digitale Souveränität an den Tag legt, wirklich richtig gut ist. Ich war vor einigen Wochen bei Daniel Günther auch in der Staatskanzlei in Kiel. Wir haben uns da einen Tag schwerpunktmäßig auch damit beschäftigt und es ist in der Tat richtig, über digitale Souveränität nicht nur zu reden den ganzen Tag, sondern es dann auch in der eigenen öffentlichen Verwaltung umzusetzen. Und auch was Social Media angeht, muss uns natürlich schon auch klar sein, das bietet viele Chancen, aber es hat natürlich auch Risiken, gerade mit Blick auf jüngere Menschen. Und deswegen ist es so, dass Regulierung muss nicht der erste Impuls des Staates sein im Umgang mit Gefahren. Aber klar ist schon, und ich finde, das ist auch etwas, was wir lange in der Diskussion ja auch haben, dass man diese Gefahren nicht einfach ignorieren kann. Wir lassen ja auch. Naja, das heißt schon, dass man darüber nachdenken kann, ob es das, was es in anderer Mediennutzung auch gibt, Altersverifikation, dass es das im Bereich auch von der Nutzung sozialer Netzwerke gibt. Wir müssen sehen, das hat einige technische Facetten. Ich will schon sagen, die Schwierigkeit ist natürlich, wie schafft man eine Altersverifikation?
Das ist was anderes.
Nee, das ist nicht was anderes. Das ist schon der Hintergrund dieser Diskussion. Reicht es sozusagen, wenn man sagt, Social Media ab 14, Social Media ab 16, nennen Sie irgendeine Zahl. Reicht das, dass man irgendwie klickt, ja, das ist so, das ist dann ja kein wirklicher Mehrwert. Sondern die Frage ist, können wir in Schritt 1 eine wirkliche Altersverifikation in den sozialen Netzwerken und im Internet insgesamt auf den Weg bringen? Das ist die Diskussion, die wir auch politisch führen.
Genau. Aber darüber zu reden. Die technische Lösung ist eine andere.
Ja, die
aber
hängen
er hat nicht
aber
darüber geredet. Er hat eine klare Forderung in den Raum gestellt, in einer Deutlichkeit, wie ich sie von einem deutschen Politiker so noch nicht gehört habe. Na,
die CDU
Schleswig-Holstein.
Die CDU Schleswig-Holstein hat dazu ja auch Beschlüsse gefasst, hat dazu auch Anträge jetzt gestellt. Und das finde ich ist erstmal was, was uns auch bewegt. Ich will sagen, wir haben am Wochenende eine Klausurtagung auch des Bundesvorstandes der CDU. Wir haben jetzt, wie wir das machen, das habe ich als Mitgliederbeauftragter eingeführt, machen wir immer auch Basisbefragungen, um ein Stimmungsbild aufzunehmen und fragen auch, soll es Altersbeschränkungen für Social Media geben? Das war eine streitige Diskussion.
Ihre Meinung?
Ja, ich finde, wenn es technisch solide umsetzbar ist, kann man darüber nachdenken. Besser wäre allerdings, flankierend vor dem Verbot, wäre natürlich noch besser, wenn wir es schaffen, auch Bildung und Teilhabe darüber möglich zu machen, wie Mediennutzung funktioniert. Denn rein durch Verbote alleine geht es nicht. Naja, es ist diese Komplexität. Ich finde, gehöre nicht zu denen, die sagen, man muss sich von dieser Verbotsdiskussion völlig verabschieden, sondern Altersverifikation im Internet nicht nur für die Nutzung sozialer Netzwerke, sondern insgesamt für das Unterwegssein in der digitalen Welt. Das ist eine Diskussion, die es lange gibt, die man auch führen kann. Aber ich würde davor warnen, zu sagen, das löst alle Probleme.
Das war alles nicht die Antwort auf meine Frage.
Doch, das war die Antwort auf Ihre Frage.
Ich sage
nur, Ihre Frage reicht nicht aus.
Das war die klassische Politikerantwort, die ich an der Stelle immer kriegen würde. Ich würde gerne von Ihnen wissen, sind Sie dafür, Social Media bis 16 zu verbieten? Ganz einfache Frage, ja oder nein?
In einem Abwägungsprozess würde ich im Moment sagen, die Altersschwelle sollte wahrscheinlich anders, geringer sein. Die Diskussion, die auf der europäischen Ebene geführt wird, das ist zum Beispiel eine Zahl, über die man reden kann.
Ja, was um heißt das reden zu kann?
Passen Sie auf.
Meinung.
Ja, und ich sage Ihnen meine Meinung als jemand, der in Regierungsverantwortung in Deutschland in einem Digitalministerium ist. Da reicht es doch nicht, wenn ich mich jetzt hier mal hinstelle und sage, ich finde das super. Dann fragen Sie zurecht, wie macht ihr das?
Nein,
im Moment müssen wir darüber nachdenken.
Nein.
Es gibt kein deutsches Internet allein, sondern es muss dann eine vernünftige Verifikationslösung geben, um Alter und Personalität nachzuweisen im Internet. Eine reine Klicklösung reicht da nicht aus.
Herr Amthor, der rhetorische Kniff, den Sie gerade die ganze Zeit anwenden, ist sozusagen über die Problemformulierung bei der Technik der eigentlichen Antwort zu entkommen.
Das ist kein rhetorischer Kniff, sondern der sachliche Punkt.
Sie sind in Amt und Würden für genau dieses Thema. Und ich finde, die Leute draußen haben ein Anrecht darauf, zu erfahren, was Sie als jemand, der an einer so entscheidenden Stelle zu dem Thema sitzt, viele Eltern, die zugucken, so wissen, was denken Sie darüber? Ja. Sie führen doch diese Diskussion.
Wir führen die Diskussion, wir haben sie nur noch zu keinem Ergebnis geführt. Okay. Die Diskussion zu führen ist allerdings notwendig, weil wir sehen, dass, und Karin Prien hat das Thema sehr stark als Familienministerin auch aufgeworfen, dass wir dort zum Thema Jugendschutz im Internet mehr machen müssen, als wir es im Moment haben, ist doch offensichtlich. Aber ich will auch sehen, dass wir Social Media nicht nur als Gefahr sehen, sondern auch die Chancen von Social Media sehen.
Das kann,
wenn man es gut nutzt, auch, ne, das ist schon das Thema. Es gehört eben zusammen. Und diese Dialektik an den Tag zu legen, ist, glaube ich, auch etwas, was Sie von einem abwägenden Politiker zu Recht erwarten können.
Diese Dialektik führt dann im Zweifel dazu, dass wir sehr viel reden und nichts tun.
Nein, das ist nicht der Ansatz, sondern wir führen diese Diskussion auch zu Ergebnissen. Aber ich setze mich nicht hier hin und mache das irgendwie aus der Hüfte, sondern Sie können zu Recht erwarten,
das war ein Ministerpräsident,
dass es da eine abgewogene
Ministerpräsident,
und das finde ich auch richtig,
der sich hinsetzt und in einer von mir noch nicht gehörten Klarheit sagt, ich bin dafür.
Und das finde ich auch in Ordnung. Und das ist auch eine Diskussion, die wir führen müssen. Wir müssen sie allerdings dann auch beantworten. Wie setzt man es
das
um?
Das ist was anderes. Herr Bachmann.
Ja, ich wollte nur sagen, hier ist eine Idee. Es gibt ja ein reputierliches Land, das das jetzt eingeführt hat.
Australien.
Australien. Das ist keine Bananenrepublik, sondern das ist ein, wie gesagt, reputierliches Land, dem man sich durchaus ja mal, von dem man lernen könnte. Und zwar sowohl, was die technische Umsetzung angeht, das müssen die ja schon mal ausbaldowert haben, als auch jetzt, was die Konsequenzen sind. Bringt das überhaupt was? Das wird ja vermutlich nicht evaluiert werden. Also man, in Deutschland hat man immer so ein bisschen die Scheu, ist mein Gefühl, von anderen Ländern lernen zu wollen. Da kann man jetzt mal von Australien einfach lernen.
Nur aber in dem Fall, auch um nicht den Eindruck zu haben, Mensch, da wird jetzt rumgeschwurbelt. Die Diskussion ist auf der EU-Ebene sehr aktiv
für die geführt. Den Eindruck haben Sie jetzt erweckt.
Nee, überhaupt nicht, sondern ich mache es nur, die Komplexität mache ich Ihnen deutlich. Es gibt die Diskussion auf der EU-Ebene um die sogenannte Mini-Wallet. Da geht es also darum, wie können sozusagen Kinder das Alter im Internet verifizieren. Und diese Diskussion muss man aus meiner Sicht mit etwaigen Social Media Verboten oder Altersverifikation und Beschränkungen zusammendenken. Und idealerweise sollte man dann darüber nachdenken, ob es auch abgestufte Modelle gibt, dass man sagt, so wie es ja an vielen anderen Stellen im Jugendschutz auch ist, dass bestimmte Inhalte altersbeschränkt sind. Nur kommen wir da natürlich in die Grenzbereiche auch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dann geht es um die Frage Meinungsfreiheit, ja, Inhaltskontrolle und dieselben Leute, die dann sagen, wir finden Jugend- und Kinderschutz im Internet total gut, sagen dann, ja gut, vielleicht wollen wir aber nicht, dass alle Inhalte gescannt und geclustert werden. Und das ist einfach ein komplexer Widerstreit, wo Sie erwarten müssen, dass es da eine abgewogene Position gibt. Aber die Regierung drückt sich nicht darum, darauf Antworten zu geben. Aber diese Diskussion ist für uns halt heute noch nicht abgeschlossen.
Okay, Frau Quadbeck und dann Herr Miele.
Also ich habe zwei Digital Natives großgezogen, die inzwischen volljährig sind. Und es war unfassbar anstrengend, also vor allen Dingen bei dem einen, immer wieder einzuordnen und zu erklären, was er bei Social Media gesehen hat. Und ich habe echt viel geflucht in dieser Zeit. Und ich wäre einmal tatsächlich für mehr Regulierung von Social Media, weil auf Social Media kann jeder sein eigener Publisher sein und Medien ein Medium, wie ich das vertrete, muss sich dem Presserecht unterwerfen und darf eben bestimmte Grenzen nicht überschreiten.
Also Regulierung grundsätzlich.
Und es müsste genau, da müsste es einfach mehr Regulierung und vor allen Dingen auch mehr Kontrolle geben, dass nicht so viele justiziable Inhalte verbreitet werden. Das ist ja ein sehr großes Problem. Und wenn es tatsächlich gute Lösungen gibt, wie man Altersverifikationen einführt, dann fände ich das auch gut. Ich wäre absolut gegen ein Verbot von Social Media für Kinder und Jugendliche, weil ich der Überzeugung bin, dass sie damit lernen müssen, umzugehen und auch lernen müssen, es einzuordnen. Weil wenn sie dann irgendwann älter sind und dann mit all dem zugeschüttet werden, hilft uns das auch nicht weiter.
Herr Miele, wie sehen Sie das als jemand, der gerade Startups und so weiter,
ich meine, ich bin in diesem Fall auch der Meinung, dass grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass Verbote immer gut überlegt sein müssen und dass wir Menschen wahrscheinlich schon in der Lage sind, so wie Sie das gerade auch beschrieben haben, zu lernen, wie wir diese Technologien für uns auch zum Besseren einsetzen können. In diesem ganz konkreten Fall verstehe ich, dass die Diskussion extrem nuanciert ist und sehr, sehr schwierig ist. Ich finde den Anspruch deswegen auch gut, mal zu gucken, wie haben andere das gemacht, um zu schauen, was die Effekte sind. Weil was ich schon sehe, ist, dass der Content, der in den TikTok-Streams ausgespielt wird, der Content auf Instagram, der Content auf Snap, da ist ja auch eine Menge Quatsch dabei. Und da weiß ich zum Teil dann nicht, ob wirklich junge Menschen, 8 Jahre, 9 Jahre, die auch Zugang dazu haben, nicht wirklich darunter auch leiden. Also manchmal frage ich mich, ist das so ein bisschen die Diskussion, wie vielleicht vor 70, 80 Jahren, als es ums Rauchen ging, wie schädlich ist das wirklich und wo sollte man das Rauchen erlauben, wo sollte man es verbieten? Grundsätzlich bin ich da aber
bei Frau Quatt. Das ist eine interessante Analogie, weil am Ende haben wir es dann verboten, ne?
Ja, genau. Deswegen also, sage ich, in diesem Punkt,
bei Social Freiheit ist nicht untergegangen, übrigens. Die Gesellschaft hat sich gut angepasst.
Aber bei Social Media ist es schwierig. Grundsätzlich bin ich gegen ein Verbot. Ich glaube aber, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, was das bedeutet, wenn unsere Kinder mit Content zugepflastert werden, der für diese Gehirne vielleicht noch nicht geeignet ist.
Es ist ja eher, also die Frage, die Frau Quadbeck gerade gestellt hat, also presserechtlich auch, ne? Die juristische Position ist ja immer, du ziehst dich darauf zurück, ich bin einfach nur eine Plattform. Ich stelle das nur zur Verfügung und für den Inhalt bin ich nicht verantwortlich. Das ist anders als bei dem, was Sie jeden Tag verantworten, ist auch anders als bei dem, was wir hier verantworten. Wenn Herr Miele oder Herr Bachmann oder auch Herr Amthor, was niemals vorkommt, aber justiziables Zeug erzählen würde hier, dann wäre das nicht nur für Sie problematisch, sondern auch für uns. Das heißt, wir sind dann voll in der Verantwortung. Das ist ja bei den großen Plattformen anders. Das heißt, muss da das Thema hingehen?
Also wir haben ja eine Plattformregulierung entsprechender Natur. Die Frage, wie stark das dann auch wirklich durchgesetzt werden kann, ist teilweise ja streitig. Wichtig ist, das Internet ist natürlich auch kein rechtsfreier Raum und es ist auch kein Raum, in dem es irgendeinen Rabatt geben darf auf rechtswidriges Handeln. Und deswegen ist es auch notwendig, dass die Plattformen dort zu ihrer Verantwortung stehen. Es gibt ja viele, die deswegen alle EU-Digitalregulierung irgendwie gleich als den Untergang der Meinungsfreiheit etikettieren. Mhm. Das würde ich nicht teilen. Die Frage ist, ist es wirksam? Und werden die Grenzen der Meinungsfreiheit vernünftig gewahrt? Und ich habe den Eindruck, in dieser Gesamtabwägung können wir nur wirklich nicht von einer Überregulierung, von einem Overblocking sprechen, sondern wir müssen eher sehen, dass es gerade im Bereich von Ehrverletzungen und anderen Dingen eher noch Durchsetzungsschwierigkeiten und Hürden gibt. Und darauf muss man auch Antworten geben. Wichtig ist aber, es ist natürlich so, der demokratische Raum auch im Internet ist natürlich auch nicht nur etwas, wo man nur nach dem Staat rufen muss, auch dort, wo es Grenzüberschreitungen gibt, dort, wo strafbare Handlungen passieren, dort hat auch der Staat eine Schutzverantwortung gegenüber den Grundrechten der Bürger. Aber es ist auch etwas, wo wir selber auch eine gesellschaftliche Verantwortung eben miteinander auch haben können, dieses Diskursklima auf den sozialen Netzwerken auch mitzubestimmen.
Okay, das waren meine zwei kurzen Fragen für den Anfang der Sendung aus aktuellem Anlass. Und jetzt das Thema, über das wir eigentlich sprechen wollten und vielleicht direkt die erste Frage an Sie, Herr Bachmann. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dessen, was wir da jetzt in Venezuela gesehen haben, was passiert da eigentlich gerade? Also wenn dann ein Land wie Amerika da reingeht und entführt einfach mal den Präsidenten eines Landes, das, und da sehen wir auch das entsprechende Bild dazu, auf den größten Ölvorräten der Welt sitzt. Wie sehr verschiebt das die ganze Plattentektonik?
Ja, das kann man deshalb jetzt noch nicht sagen, weil man noch nicht so genau weiß, was eigentlich dahinter steckt. Da gibt's ja verschiedene, sagen wir mal, Versionen. Die erste Version ist ja, und wenn die Version richtig ist, ich glaube aber nicht, dass sie richtig ist. Das ist ja nur die offizielle Version. Dann ist es ökonomisch relativ unbedeutend. Die erste Version, die von Rubio, also dem Außenminister, ja lanciert wurde, war, das ist eine Polizeiaktion. Und das Militär hat eben unterstützt. Und das Argument von Rubio ist, das ist eh kein, also der hat keine besonderen Schutzrechte mehr als Staatsoberhaupt, weil er illegitim ist. Das heißt, das ist ein ganz normaler Verbrecher. Und die Amerikaner haben ein Recht, sozusagen ihr Recht da durchzusetzen. Man hat eben da Polizei, die Drogenfahndung hin. Es ist eine Drogenfahndung und das Militär hat es unterstützt. Das ist so die Rubio-Version des Ganzen gewesen.
Aber es gibt auch die amerikanische Rechtslage her, ne?
So sagt man das zumindest. Es gibt ein entsprechendes Memo des Justizministeriums, übrigens interessanterweise geschrieben von dem ersten Justizminister oder dem zweiten Justizminister von Trump, nämlich Bill Barr, als der damals ein Mitarbeiter im Justizministerium war. Genau, der hat dieses Memo geschrieben. Das ist die offizielle rechtliche Meinung, die aber noch nie von irgendeinem Gericht überprüft wurde. So, das ist wichtig deshalb, weil das eben erlaubt, diese ganze Aktion am Kongress vorbeizumachen. Mhm. Weil wenn es sich tatsächlich um einen Einmarsch, um einen Krieg gegenüber Venezuela handelt, dann wäre das eigentlich verfassungswidrig. Dann müsste der Kongress letztlich zustimmen. Und insofern wird man das offiziell immer so als Polizeiaktion deklarieren. Nun glaubt das natürlich keiner, sondern die Motive scheinen anders zu sein. Und Trump hat es ja auch verraten. Ja, also Trump kann ja sich da nicht zurückhalten und bleibt nicht bei der offiziellen Version. Leider haben wir in den USA zurzeit keine Gerichte, die sowas ausnutzen würden dann. Also die eine Sache ist tatsächlich die Frage, hat das irgendwas mit Öl zu tun? Das ist sicher eine Dimension des Ganzen. Nur, ich kann mir nicht vorstellen, wenn man es wirklich nur als Polizeiaktion machen will, wenn man es wirklich nur als kurze Aktion machen will, dann sehe ich das mit dem Öl noch überhaupt nicht. Denn wie will man dieses Öl da rausbekommen? Ja, man hat bis jetzt, man hat ja das Regime, das Madurismo, hat man einfach bis jetzt an der Macht gelassen. Man hat ja nur den Kopf der Schlange abgeschnitten und das Regime, das sozialistische Regime ist nach wie vor
die ganzen Strukturen,
an der Macht. Das ist alles so, wie will man das sozusagen, wie will man mit denen so umgehen, dass, ich meine, das sind wirklich harte Sozialisten. Wie will man mit denen eine Kooperation finden, wo wir sagt, wir zwingen die, wir machen eine Blockade. Aber mir fehlt jetzt noch die Fantasie, einfach zu verstehen, wie man sozusagen die so erpressen kann, dass die wirklich diese 30 bis 50 Millionen Barrel Öl pro Jahr, die jetzt liefern sollen, laut Trump, wie das wirklich außer Landes kommen soll. Mal ganz zu schweigen von der Sache, dass von der ja auch Trump gesprochen hat, wir investieren da jetzt, also die amerikanischen Ölmultis investieren da jetzt Milliardensummen, um die Ölindustrie in Venezuela weiter anzukurbeln und sozusagen noch mehr Öl zu extrahieren. Denn das ist nötig. Die sozialistische Planwirtschaft in Venezuela hat ja diese wahnsinnigen Reserven, Ressourcen, die sind ja im Boden und die muss man ja rausholen. Und dafür braucht man Equipment, dafür braucht man Maschinen, da braucht man entsprechende Ausrüstung und die müsste investiert werden.
Vor Jahrzehnten 3-4 Mal so viel exportiert wird. Das ist ein einziger konstanter
Niedergang. Beste Beispiel für sozialistische Misswirtschaft, wenn man das überhaupt noch braucht. Genau. So. Aber kein vernünftiger CEO von irgendeinem Ölmulti geht da rein, ja, und würde diese Milliardensummen investieren. Es sei denn, Trump sichert das irgendwie. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie er das machen will. Trump sichert das militärisch ab. Das heißt, dann müsste er wirklich eine Invasion machen. Da müssen Boots on the ground, da müssen Soldaten hin und diese Assets dann auch beschützen. Das sehe ich nicht. Dafür gibt's in der amerikanischen Innenpolitik einfach keinen Appetit. Ja. Oder Trump schafft etwas, was bisher eigentlich noch nie wirklich gelungen ist, nämlich also jedenfalls in Südamerika oder auch im Mittleren Osten, die machen wirklich da Nation Building. Mit anderen Worten, die schaffen es irgendwie jetzt mit einer Übergangszeit vielleicht eine liberale Demokratie aufzubauen, die so gute Institutionen hat, dass sich die Investitionen der amerikanischen Ölmultis lohnen würden. Aber auch dafür hat der Trump überhaupt keine Lust, keine
Appetit dafür, nicht mehr.
Keine Zeit dafür. Ja. Also das ist auch völlig unglaublich. Insofern glaube ich, dass der wahre Grund dieser ganzen Aktion ist verschiedene geopolitische Signale und innenpolitische Signale. Die geopolitischen Signale sind klar an Russland und China. Für die hat es dann möglicherweise schon auch ökonomische Auswirkungen. Einfach zu sagen, wir können Dinge, die ihr nicht könnt. Die Russen wollten genau das ja mit Zelensky machen und haben es nie geschafft. Ja, und die Amerikaner haben das gekonnt. Also auf einer rein sozusagen technischen Ebene war die Aktion ja durchaus beeindruckend, also was sie da geschafft haben. Und insofern ist klar, dass die Amerikaner jetzt hier mal gesagt haben, Leute, wir sind nach wie vor die führende Nation der Welt. Dieses ganze Gerede von Multipolarität und so interessiert uns nicht. Trump sendet dieses Signal. Das ist mal das eine. Die Frage ist, ob noch ein zweites Signal dazukommt. Und da, glaube ich, ist die Administration sich auch uneins, ob sozusagen dieses Dominanzsignal ist oder, wie der J.D. Vance-Flügel eher sagen würde, wir machen das jetzt in unserem Hinterhof, ja, das ist diese Monroe-Donroe-Doktrin zu sagen, wir machen das jetzt in unserem Hinterhof, ihr könnt es in euren Hinterhöfen machen, wir schweigen dann, das wissen wir noch nicht.
Heißt mit anderen Worten, wir lassen euch dann in der Ukraine machen, was
Europa
ihr macht.
Europa ist dir Putin und Asien gehört dir Xi und Afrika teilen wir uns wie immer gemeinsam auf. Also das ist oder diese Drei-Blöcke-Theorie. Das, glaube ich, ist die Administration intern sich nicht einig. Also das ist das eine und vielleicht noch das Letzte, das ist die Innenpolitik. Man darf nicht vergessen, dass über die Feiertage so eine Stimmung innenpolitisch in den USA entstanden ist, Trump ist fertig. Ja, Trump ist eine Lame Duck. Das hat einerseits ein bisschen mit der Epstein-Sache zu tun, aber noch mehr, glaube ich, mit den ja desaströsen Wahlergebnissen der Republikaner in allen Wahlen, die 2025 stattgefunden haben. Wir haben
hier gar nicht so wahrgenommen, aber, ist
die,
in Amerika,
diese Regionalwahlen sind extrem wichtig in Amerika. Ja. Und es gibt einfach eine Frustration bei republikanischen Abgeordneten. Wir sehen viele der treuesten Mitarbeiter oder Anhänger von Trump, die vielleicht berühmteste oder bekannteste ist Marjorie Taylor Greene, zieht sich aus dem Kongress zurück. Also es war einfach eine miese Stimmung in den USA und die Kommentatoren eigentlich von rechts bis links haben gesagt, es ist vorbei. 2026 gewinnen die Demokraten haushoch die Kongresswahlen und Trump ist ja von da an eine lame duck und unbedeutend. Und ich glaube durchaus, dass zumindest das Timing, vielleicht nicht die Tatsache, dass jetzt dieser Überfall stattgefunden hat, aber das Timing, dass es jetzt stattgefunden hat, hat durchaus mit dieser innenpolitischen Situation schon auch zu tun, wo ihm sozusagen, und zwar aus zwei Richtungen, um einfach das Narrativ auch zu ändern, dass eben Trump zeigt, ich bin noch da, ich habe noch Macht. Und zwar einerseits von Rubio, der wirklich schon immer ein knallharter Falke gegen Venezuela war, weil er halt als Exil-Kubaner oder ehemaliger als kubanischstämmiger Amerikaner natürlich einen ganz großen Hass auf dieses sozialistischen lateinamerikanischen Regime hat. Und für ihn, glaube ich, für Rubio, der hat so eine Domino-Theorie. Wenn Venezuela fällt, fällt
auch Kuba.
Möglicherweise auch Kuba, weil die sehr abhängig auch vom venezuelischen Öl waren. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist der sehr einflussreichende stellvertretende Stabschef, der Miller, der Stephen Miller, für den das ein Migrationsthema ist. Der will einerseits sagen, hört mal zu, lateinamerikanische Staatschefs, wenn ihr nicht mit uns kooperiert, was die Migration angeht und diese Flüsse nicht stoppt, dann kann das jedem von euch passieren. Ja, wir sind jetzt wieder die Bosse hier. Und zweitens, die wollen einfach, dass, oder glaubt er jedenfalls, ich glaube nicht, dass das realistisch ist, aber die wollen sozusagen ein Umfeld schaffen, dass eben die Tausende, Hunderttausende von Venezuelanern in Amerika, die alle einen sehr prekären Status jetzt haben, möglichst zurückgeschickt werden können in dieses Land. Also es gibt, man muss auch die Innenpolitik mitnehmen.
Ja, vielleicht eine der längsten Antworten in der Geschichte dieser Sendung, aber jede Sekunde wert, immer gut. Rhetorisch begabte Professoren hier sitzen zu haben. Herr Miele, vielleicht die Frage an Sie. Als jemand, der ja global auch investiert, sind Sie? Sie sind nicht in Venezuela investiert.
Wir sind nicht in Venezuela investiert.
Aber in Südamerika
investiert. Wir sind in Brasilien und in Mexiko investiert. Wir sind in Nordamerika investiert, aber nicht in Venezuela.
Und wie sehr macht Ihnen das Sorgen? Weil der rechtliche Rahmen, ne? Wir hören dann immer Völkerrecht und so weiter. Und das klingt dann für viele immer so abstrakt, so nach dem Motto, mein Gott, ey, was macht ihr mit eurem Völkerrecht immer irgendwie? Die schaffen einfach Fakten. Aber gerade ein kleines Land im Vergleich wie Deutschland und alle anderen kleineren Länder brauchen doch genau dieses Völkerrecht. Weil die militärische Dominanz hast du ja nicht. Das heißt, du brauchst das Vertrauen darauf, dass es auch anders geht.
Absolut. Ich bin kein Venezuela-Experte, das muss ich vorab sagen.
Nee, als Unternehmer würde mich das interessieren, wenn Sie das sehen, was da gerade passiert.
Was ich raushöre aus all dem, was in den letzten Tagen passiert ist, dann ist es erst einmal, dass sich vor unseren Augen etwas Signifikantes verändert. Nämlich, dass die Weltordnung und auch unser stärkster europäischer Verbündeter, die Amerikaner, ein wenig von dem abrücken, was ursprünglich einmal Komoot gewesen ist. Sie haben das jetzt gerade mit dem Völkerrecht umschrieben, aber letztendlich ist es ja das, dass der Stärkere sich nimmt, was er haben möchte. Übrigens, zu den Erklärungen, warum Venezuela als Land und als Ziel für die Amerikaner interessant sein könnte und was das Öl auch auf die Energiewirtschaft in Amerika für einen Einfluss haben kann, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, was technologisch kommen wird in den nächsten 10, 15 Jahren, dass Trump da absolut rigoros und ohne, dass wir mit an diesem Erwachsenentisch sitzen, seine Entscheidungen einfach nur so, wie er es immer gesagt hat, America first, durchzieht. Und ich glaube, und das ist mein Learning als Unternehmer, und ja, wir investieren auch in Nordamerika und wir investieren auch weiterhin dort und wir werden auch weiterhin in Südamerika investieren, aber mein Learning als Deutscher und als Europäer ist, wir müssen hier jetzt unsere eigene Story wieder zusammenbekommen. Wir müssen selber wieder stark werden und unseren Platz auch an diesem Erwachsenentisch zurückverdienen. Weil wir können in diesen Talkshows darüber diskutieren, was hat er da jetzt gemacht? Ist das in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? De facto ist Donald Trump das anscheinend vollkommen egal, was wir denken. Der macht das einfach. Und das ist auch meine Antwort als Unternehmer. Das macht mir Sorgen.
Das ist der problematische Teil. Wie wird das, Frau Quadbeck, im politischen Berlin gerade diskutiert?
Ja, es hat ja auf europäischer Ebene und auch vom Bundeskanzler eher zahme Reaktionen gegeben. Also Merz hat sehr stark betont, dass Maduro ein illegitimer Präsident war.
Und dass die Lage komplex sei und so weiter.
Und das war nämlich dann, also da war er sehr klar in dem ersten Teil, das ist zum Status von Maduro. Und dann war er weniger klar in dem Teil, ob die Amerikaner das denn dürften oder nicht.
Aber ich habe ihn da verstanden. Sie auch?
Ja, also das heißt, seine Antwort war nicht schlüssig, aber sie war nachvollziehbar.
Ja.
Und warum war sie nachvollziehbar? Weil Merz hatte vor Augen, dass sie in Paris die Koalition der Willigen zusammenbringen wollten. Und für die Europäer ist es wichtig, jetzt tatsächlich Putin weiterhin was entgegenhalten zu können. Und um das tun zu können, dürfen sie die Amerikaner nicht zu sehr verärgern. Und hätte ein deutscher Bundeskanzler noch vor 10 Jahren eine solch schwurbelige Antwort auf eine solche Situation gegeben, ohne das Völkerrecht prononciert nach vorne zu stellen, hätten wir uns alle groß darüber empört. Aber letztlich gab es relativ wenig Empörung darüber, dass Merz an der Stelle so schwurbelig war, weil die meisten es einfach verstanden haben.
Dass das ein Dilemma ist, in dem man gerade steckt.
Es ist natürlich eine total bittere Bilanz, also zu sagen, die Welt hat sich so verändert und das Völkerrecht, wie wir es nach dem Zweiten Weltkrieg über die UN installiert haben auf dieser Welt und das ja wirklich was wert war in den letzten Jahrzehnten, dass das auf einmal so an Wert verloren hat. Also das ist tatsächlich eine bittere Bilanz. Ich kann da aber die pragmatische Haltung der Europäer total verstehen und finde sie auch richtig in dieser Lage. Also man muss ja seine Worte und auch seine Politik immer nach der realistischen Lage der Welt wählen. Genau. Und es ist total zu bedauern, dass das Völkerrecht so heruntergekommen ist in unserer Welt. Aber wir können es ja in dem Moment nicht ändern. Und dann ist es klüger. Und
wir haben umgekehrt aber viel zu verlieren.
Wir haben immer noch viel zu verlieren, genau. Ja. Und dann ist es klüger zu sagen, wir schauen, dass wir uns irgendwie so aufstellen, dass wir dem Putin noch was entgegenhalten können. Und die Amerikaner waren zumindest mit einer bescheidenen Delegation eben auch bei der Koalition der Willigen in Paris vertreten. Und das ist wichtiger, als dem Trump etwas zu sagen, was ihn sowieso nicht interessiert. Und deshalb kann ich an der Stelle die Reaktion Merz und auch der Europäer nachvollziehen. Und um im Anschluss an das, was Sie gesagt haben, Herr Miele, ich glaube, dass wir, wenn wir noch mal 10 Jahre weiter sind, auf die Phase jetzt zurückblicken werden und sagen werden, dass dieser Überfall von Trump in Venezuela, das war dann der Wendepunkt, wo klar war, was sich schon viele Jahre angebahnt hat, dass das Völkerrecht nicht mehr diese Geltung hat, die es hatte, und dass sich die Welt eben in Einflusssphären neu aufteilt.
Weil hier heute auch so viel Wirtschaftskompetenz sitzt und es spannend ist, mal darüber nachzudenken, was das dann auch in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutet. Wir sind doch gerade an so einer interessanten Schwelle, Herr Bachmann, und auch für Sie, Herr Miele, ne, wo wir darüber nachdenken, gehen wir jetzt, und so sah es ja aus, konsequent den Weg sozusagen ins Elektrozeitalter rein? Oder aber passiert jetzt wieder was anderes, verschiebt sich etwas, kommt jetzt das Zeitalter des Öls zurück? Also wenn man sich vorstellt, da sitzen die auf 300 Milliarden Barrel Öl. Das ist mehr als Saudi-Arabien hat. Das ist gigantisch viel. Wenn du damit sozusagen die Weltmärkte flutest, dann läutest du möglicherweise wieder eine Ära ein, in der es heißt, okay, dann stillen wir den Energiehunger der Welt möglicherweise mit billigem Öl. Also an welcher Schwelle stehen wir da jetzt? Also wie schwer wird das dann für die deutsche Wirtschaft beispielsweise zu überlegen, wo geht die Reise hin? Auf was setzen wir? Welche Technologie ist denn diejenige, die uns dann tatsächlich wirklich ins 21. Jahrhundert bringen wird?
Die Unsicherheit ist gewachsen. Allerdings, wie gesagt, das setzt schon voraus, dass die Amerikaner das auch wirklich können. Also mit anderen Worten, dieses Öl wirklich rauszuziehen. Und das sehe ich noch nicht so ganz. Ja, weil das eben wie langfristiges Commitment.
Aber Sie verstehen meinen Gedanken.
Ja, ja, es ist völlig klar. Die Unsicherheit ist jetzt wieder ein bisschen größer geworden, ob wir nicht doch wieder. Ich meine, das Ganze hat überhaupt sowas von 70er, 80er Jahre. Ich glaube immer noch, dass das sich eher um ein innenpolitisches und geopolitisches Signal handelt, weil man natürlich jetzt auch Russland in der Tat. Also zunächst mal schadet man Russland und China damit, dass Investitionen, die sowohl die Chinesen als auch die Russen haben ja massive Investitionen in Venezuela gemacht, ja, die müssen die jetzt vermutlich abschreiben und können nichts dagegen tun. Das ist auch eine Machtdemonstration. Gestern haben wir gehört, dass die, was dafür spricht, ist, dass gestern die Amerikaner ja zwei Tanker der russischen Schattenflotte aufgebracht haben. Das ist ja auch dagegen konnten sich die Russen nicht wehren. Das ist ja ein riesiger Erfolg. Affront gegen, sagen wir mal, das, was Putin will, nämlich eine imperiale Macht zu demonstrieren. Also ich glaube das noch nicht ganz, dass damit jetzt wirklich ein neues Ölzeitalter ausgerufen wurde. Aber die Drohung sozusagen und eine weitere Drohung ist, diese tatsächlich dieses Öl rauszuholen, um damit den Weltmarktpreis dauerhaft niedrig zu halten, ist natürlich für China, das ist ein guter Aspekt für China, weil China ein Nettoimporteur von Öl ist. Aber für Russland ist es natürlich eine Katastrophe, ja, weil der russische Staatshaushalt und damit auch die russische Fähigkeit, zum Beispiel die imperialen Ambitionen in Osteuropa weiterzuführen, die hängen natürlich mit dem Ölpreis zusammen. Genau. Und je niedriger der ist, desto schwieriger wird die Situation. Die ist eh prekär. Ja, wir haben jetzt gerade Indien, das mehr oder weniger abgesprungen ist als Kunde. Insofern ist das natürlich eine, auch da, was das angeht, eine massive Bedrohung Russlands von Seiten der Amerikaner. Aber ich glaube, es ist eher so dieses Erwartungsmanagement, als dass wir, wie gesagt, bis die Welt mit Öl geflutet werden kann aus Venezuela, das würde Jahre von Investitionen bedeuten und das sehe ich noch.
Vielleicht eine kurze Ergänzung zu dem, was Sie ja eben auch gesagt haben, Öl oder Elektro. Ja. Die Wahrnehmung, die ich habe, wenn ich mit unseren Partnern und Kollegen in Amerika oder auch in Südamerika spreche, auch in Asien spreche, ist, dass wir an der Schwelle sind zur vielleicht größten Transformation in der Geschichte der Menschheit. Künstliche Intelligenz, Robotik. Das, was wir in Zukunft an Energiebedarf haben werden, können wir uns nach meinem Ansinnen aktuell noch gar nicht vorstellen. Das heißt, es ist egal, ob Öl oder Elektro oder Atom, es wird alles viel mehr gebraucht werden. Das heißt, auch so ein Degrowth-Narrativ, wenn Ulrike Herrmann jetzt hier wäre, das heißt, es gibt würde wahrscheinlich in sich komplett zusammenfallen. Ja. Die Nachfrage nach Energie wird in den nächsten Jahrzehnten noch und nöcher zunehmen, was natürlich auch uns betrifft. Ja. Also insofern, ich glaube nicht, dass das jetzt der venezolanische Masterplan von Donald Trump gewesen ist, aber das Öl ist natürlich an der Stelle schon sehr dienlich.
Und die Märkte haben gut reagiert. Genau. Also das Interessante ist ja, die Aktienmärkte haben das Ganze gutiert. Wir sehen auch, also was die Kurse angeht, und wir sehen, normalerweise wird man bei so internationalen Krisen, sieht man immer die Volatilitätsindizes nach oben gehen. Hat man dieses Mal auch nicht gesehen. Also die Märkte haben das bisher ganz positiv gesehen.
Und was bedeutet das, Herr Miele, für die Transformation der deutschen Wirtschaft? Ich meine, wir hatten ja Chemie, Auto,
Bauen
im weitesten Sinne, Wohnen sozusagen. Das sind so die Säulen. Und in all diesen Bereichen, und deswegen ist ja dieses deutsche Erfolgsmodell so ein bisschen unter Druck geraten oder deutlich unter Druck geraten, sind wir nicht mehr wirklich konkurrenzfähig. Das heißt, was muss passieren, um dieses Land wieder wirklich flott zu kriegen? Wenn man sich auch den Brief von Friedrich Merz anguckt zum Jahresanfang, kann Frau Quadbeck gleich was dazu sagen. Ich sag mal so, also Optimismus ist was anderes.
Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht die längste Antwort gebe.
Nee, machen Sie mal.
Ich versuche das nochmal bei Venezuela und dem, was passiert, anzusetzen. Und dann kaskadieren wir das mal einmal darauf runter, was Sie gerade gesagt haben. Also vor unseren Augen passiert auf der Positivseite diese größte Transformation der Menschheitsgeschichte. Die künstliche Intelligenz, die Robotik verschmelzen miteinander. Wir werden in der Lage sein, Produktivität zu hebeln und Effizienzen aufzubauen, die es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Während wir da diese Chance haben, haben wir auf der anderen Seite eine gigantische Herausforderung. Die globale Weltordnung verändert sich. Die Amerikaner, unsere engsten und wichtigsten Verbündeten aus der Vergangenheit, machen auf einmal ein ganz anderes Spiel. Wir Europäer sind aktuell nicht stark genug. Wir sitzen nicht mit an diesem erwachsenen Tisch. Mhm. Wenn wir Europa, und da komme ich jetzt gleich auf Deutschland, auf Kurs bringen wollen, wieder Stärke zurückhaben wollen, müssen wir starke Bündnisse in Europa haben. Unsere wichtigsten Partner aktuell, die Franzosen, haben ihre ganz eigene fiskalische Krise, sind politisch in einer ganz schwierigen Situation. Das Gleiche gilt für die Briten. Jetzt kommen wir nach Deutschland, die wir brauchen, um in Europa eine Führungsrolle einzunehmen, um in der EU eine Führungsrolle einzunehmen. Sie haben es gerade gesagt, das historische deutsche Geschäftsmodell. Automobil, Chemie, Bauen. So. Alle drei wahnsinnig energieintensiv und lohnkostenintensiv. Ja. Wir sind in einer Bredouille gefangen als deutscher Industriestandort und jeder KPI deutet darauf hin, alle Lobbyverbände weisen darauf hin, dass die Wirtschaft im freien Fall ist. Wir haben ein gigantisches Problem vor uns. Und ich glaube, und das ist auch, wenn ich zuhöre, dass wir hier viel über die Phänomene in der Welt diskutieren, wir sollten unbedingt jetzt bei uns anfangen. Es ist wirklich 5:05 und es ist jetzt an der Zeit, dass wir, wenn wir von diesem Kuchen noch was abhaben möchten, an dieser Transformation noch teilnehmen. Es geht, aber so wie es jetzt läuft, geht es eben nicht. Und den Brief von dem Bundeskanzler habe ich auch gelesen. Ich freue mich darüber, dass dort das Thema Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit in den Vordergrund rückt. Aber irgendwann müssen wir auch aufhören, Briefe zu schreiben und immer nur drüber zu reden.
Frau, können Sie einmal kurz vortragen, was da drin steht? Ja, in diesem Brief?
Ja, es ist eine Selbstbeschwörung, dass man, und auch Selbstkritik in dem Fall, was ungewöhnlich ja dann auch durchaus ist für einen Bundeskanzler zum Jahresauftakt. Der sagt, die Produktivität in Deutschland ist nicht hoch genug.
Ist nicht mehr gut genug.
Nicht mehr gut. Ne? Die Wettbewerbsfähigkeit ist nicht mehr gut genug. Und er mahnt und ruft dazu auf, 2026 nun die richtigen Entscheidungen zu treffen. In Klammern, 2025 haben sie nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, als sie dieses teure Rentenpaket gemacht haben, die Pendlerpauschale, die Gastrosteuer, all diese Dinge, die einfach nur Verbrauch erzeugen von Geld, aber eben nicht dazu führen, dass die Produktivität in diesem Land erhöht wird. Und das weiß Herr Merz sehr wohl, weil das waren alles seine Worte, bevor er Bundeskanzler geworden ist. Und deshalb ist er ja auch getragen worden von der Wirtschaft, von Industrie- und Lobbyverbänden in dieses Kanzleramt. Und all die sind jetzt unfassbar enttäuscht von ihm, weil es ihm nicht gelingt, das zu verwandeln, was er im Wahlkampf versprochen hatte. Es gibt viele Ansätze, die stehen in diesem Brief auch noch mal drin. Mhm. Und es wird ja jetzt noch mal eine Vorstandsklausur der CDU stattfinden. Da gibt es dann noch mal ein 17-seitiges Dokument, in dem all das drin steht, was man tun möchte. Und da steht aber auch drin, dass man eben nicht immer nur Kommissionen gründen kann, sondern dass man auch mal umsetzen muss. Aber wie gesagt, da ist so eine Selbstbeschwörung. Die sind noch nicht im Doing. Und das Problem ist schon auch, dass die Sozialdemokraten in der Koalition sehr auf der Bremse stehen, was diese Reformen angeht.
Wenn Eva Quatsch, das ist das eine. Der andere Punkt, den hat Herr Miele angesprochen, ist nämlich, es gibt halt auch ein europäisches Dilemma. Denn das größte Wachstumsprogramm für die deutsche Wirtschaft wäre eigentlich, die europäische Einigung und Integration wirklich zu vollziehen. Wir reden immer vom europäischen Binnenmarkt, den gibt's aber so gar nicht. Das ist ein Phantom, das ist ein Mythos. Da ist man auf dem halben Weg stehen geblieben. Das ist einer der Gründe, warum die Amerikaner trotz aller politischen Probleme nach wie vor einfach ein besseres Produktivitätswachstum haben, weil Größe von Märkten entscheidend ist in der heutigen Industrie. Und das wird Herr Miele besser wissen als ich oder als wir alle, aber Startups brauchen, müssen irgendwann skalieren können, müssen irgendwann, und das geht nur, wenn sie Marktgrößen haben. Und da gibt's in Europa einfach nach wie vor Hürden. Ja, wir haben Freiheit der Arbeitnehmer. Jeder kann sich ansiedeln und kann arbeiten. Aber wir haben eben keine einheitliche Bankenunion. Wir haben keine Kapitalmarktunion. Wir haben keine Insolvenzunion. Wir haben keine Verbraucherschutzunion etc. etc. Das heißt, wenn Sie sich heute wirklich als Neugründer mit dann in Märkte expandieren wollen innerhalb Europa, müssen sie sich doch mit 23 oder 25, 26 verschiedenen Rechtsordnungen auseinandersetzen. Und das ist ein Skalierungshemmnis. Und das kriegen sie in den USA einfach nicht, wenn sie skalieren wollen. Und das ist einer der größten Unterschiede. Diese europäische Integration kriegen wir aber nur, wenn wir diese politischen Probleme in den einzelnen Ländern nicht haben. Und da beißt sich die Katze halt in den Schwanz.
Herr Miele, Sie haben neulich, ich glaube, bei den Kollegen von Table, glaube ich, war es, oder Pioneer, ich habe es vergessen, da haben Sie darüber gesprochen, wie diese großen Finanzierungsrunden, wenn es darum geht, neue Unternehmen, das, was Sie machen, Startups, ja, zu finanzieren, wenn diese großen Exits anstehen, dann haben Sie gesagt, kommt das Geld aus dem Ausland. Bei Runden über 100 Millionen Euro stammen ungefähr 50 Millionen allein aus Amerika. Was heißt das? Können Sie das einmal erklären?
Ja, gerne. Also ich fange mal unten an. Das Startup benötigt am Anfang, wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin mit ihrer tollen Idee da sind, ganz oft finanzielle Hilfe durch einen Investor. Eine Bank kann diesen Unternehmern dieses Geld nicht zur Verfügung stellen, weil das Risiko zu bewerten, das so ein neues Unternehmen mit sich bringt, das ist nicht das Kerngeschäft einer Bank. Da kommen dann Leute wie ich und geben diesen jungen Gründerinnen und Gründern Geld, um dabei zu helfen, diese Ideen wachsen zu lassen. Wie Herr Bachmann gesagt hat, wird man später, wenn das Unternehmen gut funktioniert, größere Finanzierungsmittel brauchen, um dieses Unternehmen weiter zu skalieren und im allerbesten Fall zu einem globalen Champion aufzubauen. Wir können dieses Anfüttern auch in Deutschland und in Europa ganz gut und davon leben wir ja auch. Hinten heraus, wenn diese Unternehmen dann aber wirklich gut funktionieren, und die haben wir hier ja auch, dann brauchen wir mehr Geld als 100 Millionen. Da brauchen wir 500 Millionen, brauchen wir vielleicht auch eine Milliarde. Und so, dieses Geld stammt dann sogar mehr als 50%, nicht mehr aus Europa. Das marktwirtschaftlich kann man sagen, das ist ja absolut fair, das ist ja völlig in Ordnung. Ich sag durchaus ab und zu, also wir könnten das auch. Also wenn wir hier in Deutschland ein tolles Unternehmen anfüttern, ganz früh, das funktioniert, das wächst weiter, schafft es dann hier aus Europa auch noch ein bisschen Geld einzusammeln. Aber dann wird's richtig stark. dann braucht es die Hilfe von außerhalb. Und da denke ich mir, da ist der Kapitalmarkt an der Stelle leider noch nicht bereit. Deswegen ist das Thema Kapitalmarktunion, was Sie gerade gesagt haben, absolut zentral und auch sehr, sehr wichtig für uns als Standort.
Mhm. Spannend. Herr Amthor, jetzt eine Zahl, die nicht so schön ist. Microsoft alleine gibt in einem einzigen Jahr für KI-bezogene Projekte 120 Milliarden ungefähr aus. Meta, die Muttergesellschaft oder die Holding von Facebook und Instagram und so weiter, ich glaube irgendwas um 70. Diese Koalition stellt dafür 18 Milliarden bereit für Digitalisierung, KI und all diese Dinge in 4 Jahren. Ist das nicht diese eine Hausnummer zu klein?
Sie vergleichen ja jetzt gerade Unternehmen
mit dem Staat.
Mit dem Staat.
Ja, und ich würde jetzt auch sagen, Amerika 500 Milliarden.
Ja, ich gehe auch gleich auf die Zahlen ein. Ich will nur sagen, ich finde es erstmal gut und würde mich freuen, wenn in Deutschland die großen Investitionen von Unternehmen und nicht zuallererst vom Staat kommen. Was der Staat allerdings liefern kann, liefern muss, was wir auch stärken müssen, ist es zumindest nicht großartig, Subventionen zu verteilen. Das ist ja so, da gibt der Staat den Bürgern ja nur ihr Geld zurück. Und ich glaube, Subventionen ist auch nicht das, was die deutsche Wirtschaft zuallererst braucht. Was wir allerdings stärken können, gerade und müssen, gerade in Fragen der digitalen Souveränität, ist es, den Staat auch als Ankerkunden zu positionieren. Da kann und da muss man auch mehr machen. Deswegen das Thema digitale Souveränität, über das wir vorhin gesprochen haben, spielt da schon eine sehr große Rolle. Und wir müssen es noch besser schaffen, dass es uns auch gelingt. Und deswegen bin ich dankbar auch für das Plädoyer für die Europäische Union, das wir gerade auch gehört haben, in der Europäischen Union diese Skalierungseffekte besser zu ermöglichen, auf europäischen Märkten die Skalierungseffekte besser zu ermöglichen. Das ist auch eine Investitionsfrage, aber wir müssen uns nichts vormachen. Die Bundesrepublik Deutschland wird alleine mit dem Bundeshaushalt in Fragen der Investitionen in künstliche Intelligenz keinen Konkurrenzwettkampf mit den großen Tech-Konzernen dieser Welt eingehen können. Und es geht auch nicht darum, wer gibt wie viel Geld aus, sondern wer erzielt welche Wirkung. Und da müssen wir es schaffen, dass Deutschland, jetzt wo die Karten ja auch ein ganzes Stück weit noch neu verteilt werden, noch ist die Schlacht nämlich nicht verloren. Wir können mit dem, was wir in Deutschland ja auch gut können, jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. Wir sind gut in der Wissenschaft, wir sind gut in der Forschung und wir sind in der Phase, in der es jetzt auch darauf ankommt, auch Datenzentren zu bauen. Das sind auch viele Dinge, das die Deutschland immer gut konnte. Ingenieurswissenschaften. Wir haben dort Chancen. Wir müssen jetzt
alle.
Ich will sie nicht nur schönreden. Ich sehe auch die Probleme.
Nee, lass uns mal vorne anfangen.
Es wird nicht in den Zahlen allein gehen, sondern wir müssen die Chancen auch
erreichen. Reformen. Sie haben sich im Herbst fast zerlegt wegen eines Prozentpunkts bei der Frage der Rente. Ja. Ist das der Herbst der Reformen?
Also ich finde erstmal.
Ist das das große Ding, das wir wirklich brauchen?
Ich komme schon zurück auf das, was Frau Quadbeck auch richtig analysiert hat, auch mit Blick auf den Brief des Bundeskanzlers jetzt zu Jahresbeginn, der natürlich nicht verborgen hat, dass da auch eine Portion Selbstkritik ja enthalten ist, die auch berechtigt ist. Weil natürlich ist es so, und das will ich selbst auch selbstkritisch sagen, wir haben natürlich schon so ein bisschen den Eindruck erweckt, die Lage in Deutschland ist eigentlich so, da muss einer mal einen Schalter umlegen, da kommt einer, der kann lesen, schreiben, rechnen und dann läuft das wieder mit der Wirtschaft in unserem Land. So ist es aber nicht.
Aber
der Reformstau ist größer.
Gut, dass Sie das mal zugeben.
Ja, nee, den Eindruck
haben
wichtig.
Sie massiv vor der Bundestagswahl erweckt.
Und zur Wahrheit.
Der schöne Satz dazu war, spätestens im Sommer, und der Sommer ist leider schon vorbei, mit Blick nach draußen, muss man spüren, dass es bergauf geht. So. Dann wurde der Herbst der Reformen ausgerufen. Ihr eigener Kanzler hat so Sätze gesagt wie, ich habe keine Angst vor bösen Wörtern wie sozialem Kahlschlag und so weiter, weil wir müssen wirklich unsere Hausaufgaben machen. Herausgekommen ist, ehrlich gesagt, ziemlich wenig.
Ich finde, der Bewertungsmaßstab, und den Schuh ziehe ich mir an, dass wir schon sagen, okay, das kann man innerhalb weniger Wochen lösen. Fakt ist, und auch das sage ich zur Frage Selbstkritik, der Reformstau in diesem Land ist ja auch nicht nur in 3 Jahren Ampel entstanden.
Nee, nee.
Der ist auch in unserer Regierungsverantwortung entstanden. Und der ist größer, als wir ihn adressiert haben. Und deswegen gehört zum Thema Reformen auch dazu, nicht das schlecht zu reden, was wir gemacht haben. Ich will übrigens mal sagen, ist ja nicht so, dass wir uns da jetzt 7 Monate auf die Couch gelegt haben und gesagt haben, da wissen wir auch nicht, wie wir mit den Reformen umgehen. Wir haben Unternehmenssteuerreformen angestoßen. Wir haben im Bereich Bürokratierückbau viel gemacht. Das reicht noch nicht. Aber es ist der Anfang dessen, dass wir mit Beharrlichkeit diese Reform jetzt durchführen.
Sagen,
und das Plädoyer für Reformbereitschaft ist wichtig und notwendig.
Da sitzt einer, der war darüber zeitweise so verzweifelt, dass er kurz davor war, aus der CDU auszutreten. Sie waren richtig sauer. Ich verfolge Sie so ein bisschen, auch die Interviews, die Sie geben. Dachte, boah, da hat einer wirklich den Kaffee auf, um es mal deutlich zu sagen. Warum waren Sie so wütend, Herr Miele?
Also zunächst einmal, ich kenne Friedrich Merz jetzt viele Jahre. Und damals bin ich wegen ihm in die CDU eingetreten und habe in diesem Jahr 2024, als die Ampel zerbrochen ist, das Gefühl gehabt, okay, wenn jetzt Friedrich Merz Bundeskanzler wird, dann wird sich irgendwie was ändern müssen. Weil der hat ja schon verstanden, was die Wirtschaft braucht. Der kennt die alle. Und der weiß schon irgendwie, wie das jetzt wieder nach vorne geht. So, dann kommt eine Konstellation mit der SPD zustande. Das war jetzt nicht meine Lieblingskoalition, aber da habe ich mir gedacht, die haben schon alle verstanden, dass es jetzt wirklich richtig
ans Eingemachte geht.
Jetzt muss was passieren. Ansonsten haben wir wirklich noch ein viel größeres Problem. Und ehrlich gesagt war auch mein Eindruck, dass das hinter verschlossenen Türen auch immer so kommuniziert worden ist. Jeder hatte das verstanden. So. Und dann passierte genau das, was Sie gerade gesagt haben. Dann wird für den Sommer was versprochen, dann wird für den Herbst was versprochen. Und da kommt gar nichts. Da kommen vielleicht kleine Ankündigungen, aber viel wichtiger ist es gewesen, dass wir beobachtet haben, dass in der Koalition zwischen der SPD und der CDU sich viel mehr mit gestritten hat, als dass sie konstruktiv an wirklich großen Reformen gearbeitet haben. Also mein Eindruck ist da wirklich furchtbar gewesen. Und dann kam die Spitze, das war diese ganze Rentendebatte, wo ich das Gefühl hatte. Also da kommen Ökonomen von links, da kommen Ökonomen von rechts, alle sagen unisono, das ist finanzpolitischer Irrsinn, was da gemacht wird. Und dann hat man wirklich nicht den Mut, an der Stelle mal anzugreifen, zu sagen, jetzt machen wir mal die Reformen, von denen wir wissen, dass sie für Deutschland wirklich notwendig sind.
Und dann hat man eine junge Gruppe im Bundestag, die dagegen rebelliert, auf eine Art und Weise, wie man das bei einer jungen Gruppe der CDU noch nicht gesehen hat, und ein Staatssekretär, der zur jungen Gruppe dazugehört und trotzdem für die Reformen stimmt.
Ja, was heißt denn trotzdem für die Reform? Stimmt, wir haben das inhaltlich ja auch abgewogen. Und das hat sich niemand in der jungen Gruppe und in der Gesamtfraktion auch nicht leicht gemacht mit dem Thema. Ich will aber schon zugestehen, und das ist ganz sicher so, ich hätte mich ja auch gefreut, wenn in der Woche der Rentenabstimmung, wenn da genauso viele Sendungen und Diskussionen über die Rente gemacht wurden, die föderale Modell. Ich mache das jetzt keine Medienkritik, zu verantworten, wie wir auch den politischen Rahmen gesetzt haben. Ich will nur sagen, um den Punkt zu machen, aus politischer Kommunikationssicht hätte ich mich natürlich gefreut, wenn im Vordergrund gestanden hätte, was wir bei der Ministerpräsidentenkonferenz verabredet haben, für eine föderale Modernisierungsagenda mit 200 Maßnahmen, um endlich dafür zu sorgen, dass in Deutschland weniger Zettelwirtschaft, sondern mehr Realwirtschaft im Vordergrund steht. Wir haben eine ganze Menge gemacht bei der Abschaffung vom Betriebsbeauftragten bis hin zur Streichung von Berichts- und Dokumentationen. Ich sage es nur.
Herr Affler macht ja einen super Job und ehrlich gesagt, Herr Wildberger macht auch einen guten Job. Ich finde, dass Sie in Ihrem Ministerium eines der ganz wenigen Beispiele innerhalb dieser Koalition sind, wo es wirklich läuft. Das ist aber auch so ein bisschen dieses Hundewelpenphänomen. Da kann man ja kaum gegen sein, gegen Staatsmodernisierung. Ich finde auch, das ist ablenken von dem eigentlichen Debakel, was wir da gerade
haben. Es ist nicht ablenken, sondern es ist schon Rekurs darauf, wenn Sie mich als Politiker auch ansprechen, aber darf ich ja vielleicht auch sagen, dass ich gerne einen Blick darauf hätte, was wir auch umsetzen in dieser Koalition.
Aber dass nicht über dieses tatsächlich beachtliche Papier vom 4. Dezember, was Bund und Länder verabredet haben, zur Entbürokratisierung gesprochen wurde, sondern über das Rentendebakel, das haben Sie sich ja nun wirklich selber zuzuschreiben.
Ich habe es Ihnen ja auch nicht vorgehalten.
Ja doch, Sie haben es gerade vorgehalten. Sie haben sich gerade darüber beklagt.
Nein, ich habe mich nicht darüber beklagt.
Ich habe gerade gesagt, es wäre ganz gut gewesen, wenn wir auch darüber so ein paar Sendungen gemacht hätten.
Und das habe ich nicht gesagt, es lag dran, weil Markus Lanz und Eva Quadbeck falsche Medienarbeit gemacht haben.
Nein,
Sie berichten das.
Sie machen es sich doch unnötig schwer. Also neben der Entbürokratisierung, das ist übrigens, was ich in Ihrem Eingangsstatement gemeint habe, dass ich ein bisschen optimistischer bin, als geredet wird, obwohl ich Ihnen übrigens zustimme. Also ich habe auch im Herbst ein paar Veranstaltungen mit Aufsichtsräten und CEOs gemacht und die sind alle, genau das, was Sie sagen, die sind alle so sauer auf Frieden. Also es war wirklich aggressiv, die sind wirklich rot angelaufen zum Teil, wenn man mit denen dann hinterher gesprochen hat und einfach gesagt haben, der hat uns so viel versprochen und nicht geliefert. Ich kann das nur bestätigen. Gesamtwirtschaftlich eine andere Sache. Die Unternehmenssteuerreform ist durchaus clever gemacht, ja. Jetzt zu sagen, wir fangen mit dem Investitionsbooster an, damit die Leute investieren, die Wirtschaft investieren kann, um dann später die Renditen, die dann kommen, mit einer geringeren Körperschaftssteuer zu besteuern. Das ist eigentlich ein Doppelwumms, weil man jetzt anfangs sozusagen die Investitionen anreizt und dann nochmal sozusagen sozusagen anreizen, weil die zukünftigen Erträge
weniger besteuert.
Also sehr clever gemacht. Aber der Punkt ist, also Sie haben wirklich gute Ansätze, was Bürokratieabbau, Unternehmenssteuerreform. Und dann machen Sie diese Ansätze, machen Sie dann kaputt mit so Wahnsinnsideen wie Mütterrente, Mehrwertsteuer, Rentenreform und alle diese Nonsens-Ideen, aus ökonomischer Sicht jedenfalls, da sind Sie selber schuld, wenn alle nur noch darüber reden. Ja, also dann scheinen sozusagen die Blüten, die Sie ja zum Teil durchaus, die da sind, ja, die scheinen nicht mehr durch, weil dieses Unkraut an Quatschmaßnahmen das Ganze überwuchert.
Jetzt könnten wir über die Einzelheiten diskutieren.
Doch, die sind Quatschmaßnahmen.
Sagen Sie so, ich sage Ihnen jetzt mal als Landesgruppenvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag, ich bin froh auch für mein Bundesland, dass wir beim Thema Agrardieselrückvergütung, Hotellerie, Gastronomie das gemacht haben, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Ich will aber gar nicht auf die kleinen Ebenen, sondern will nur den Punkt nochmal machen. Das kommt dann immer davon, wenn man als Politiker dann auch Selbstkritik übt. Weil ich habe es Ihnen ja zugestanden, das ist kommunikativ für uns nicht so gelaufen.
Nee, ich ärgere mich auch darüber. Wie viel Prozent stehen Sie gerade in Mecklenburg-Vorpommern?
13.
Ja, Umfragen sind nicht Wahlergebnisse.
Das
und jetzt will ich Ihnen
das war nicht nur
kommunikativ. Sie haben
ja das ist jetzt ein Argument dafür, die Wahlversprechen, die man gegeben hat, und den Koalitionsvertrag, wo man vereinbart hat, dass wir die Mehrwertsteuersenkung für Hotellerie und Gastronomie machen, die nichts machen. Ja, das können Sie ja so bewerten. Wir haben das politisch in der Abwägung so gemacht. Das ist auch in der Frage übrigens, wenn Sie vorhin Plädoyer für den europäischen Binnenmarkt halten, will ich Ihnen auch mal sagen, dass dieser reduzierte Mehrwertsteuersatz in Hotellerie und Gastronomie, der Regelfall ist in fast allen europäischen Ländern. Das ist eine Wettbewerbsverschlechterung gewesen für Hotellerie und Gastronomie in Deutschland. Diesen Wettbewerbsnachteil auszugleichen, finde ich jetzt auch weder ökonomisch noch wirtschaftlich grundverkehrt.
Herr Amthor, aber nur zu dem Punkt,
das haben wir versprochen, deswegen finde ich es auch richtig, das einzuhalten.
Würden Sie nicht bei 13% stehen? Sind wir uns einig in Umfragen?
Ja, was heißt denn sensationell? Wie würden wir denn stehen, wenn wir unsere Versprechen brechen würden? Wir haben das vereinbart im Koalitionsvertrag und deswegen
Sie müssen sich die andere Frage stellen. Wo würden Sie stehen, wenn Sie Ihre Versprechen behalten würden?
Ja, das wäre
ein Knaller.
Das ist die richtige Frage. Wir halten die auch und das haben wir in genau diesen Fällen gemacht.
Welche?
Wir haben gerade darüber gesprochen, über den Punkt habe ich es ja deutlich gemacht und da stehe ich auch dazu.
Schuldenbremse?
Wir haben gerade...
Herbstreformen?
Herr Lanz, das ist doch jetzt billig. Wir haben über die Themen. Nee, ich habe mein Argument ausgeführt.
Was ist daran billig?
Ich habe mein Argument ausgeführt anhand von Agrardieselrückvergütung. Das war ein Thema, was für uns wichtig war, was wir auf den Weg gebracht haben. Anhand des Themas Mehrwertsteuersenkung, Hotellerie und Gastronomie.
Sie haben gerade vor 30 Sekunden gesagt, schlimm wäre es, wenn wir unsere Versprechen brechen würden. Sie haben reihenweise Versprechen gebrochen. Deswegen stehen Sie doch da, wo Sie stehen. Ich habe neulich das Politiker-Ranking. Die beliebtesten Politiker, die ersten 20 gesehen und dachte, irgendwann war der Wiesner eigentlich der Kanzler. Bis ich feststellte, er stand direkt hinter Tino Chrupalla und noch knapp vor Jens Spahn. Das sind die beiden Schlusslichter in dieser Umfrage.
Ich nehme das ernst.
Genau, Sie schauen doch da ganz genau darauf.
Ich mache aber nicht Politik von einer Umfrage zur nächsten, sondern der Bundeskanzler hat ja gesagt, und er hatte doch recht, und das sehen wir jetzt auch, dass insbesondere die Frage der Schuldenaufnahme und das so beschönigte Sondervermögen sind Sonderschulden, dass das eine Hypothek auf seine Glaubwürdigkeit war. Und natürlich fehlt im Moment vielen Menschen im Land der Glauben daran, dass diese Investitionen, die dann dadurch getätigt werden sollen, dass die sich materialisieren.
Ich kann's
und das
jetzt noch
ist
mal
eine
ein bisschen
Frage, die macht sich aber nicht von einer Woche bis zur nächsten, sondern wir werden daran gemessen, ob diese Maßnahmen wirken oder nicht. Und ich bin froh, dass Friedrich Merz nicht jeden Tag in die Umfragen guckt und danach seine Politik ausrichtet, sondern dass wir das danach ausrichten, was Wirkung für die Menschen in diesem Land erzielt.
Erwartungsmanagement ist das Thema.
Ja, ökonomische Vernunft wäre auch mal ein ganz gutes Kriterium.
Ja, das ist übrigens...
Und das haben Sie aber... Bei den bisherigen Entscheidungen, da muss ich noch mal auf die Rente zu sprechen kommen und auch auf die Mehrwertsteuer.
Beim Thema Unternehmenssteuerreform haben wir doch gerade gehört, dass das offensichtlich ökonomische Vernunft war, wie wir es gelöst haben.
Wenn Sie das dann wieder neutralisieren mit überbordenden Staatsausgaben und einer Erhöhung der Sozialstaatsquote, das macht nicht so viel Sinn. Und dann verpufft das natürlich auch, weil die Unternehmen die höheren Lohnnebenkosten haben. Da tut sich im Moment noch gar nichts. Die Unternehmen haben nach wie vor die hohen Energiekosten. Das heißt, das, was sie da an Steuererleichterungen für Investitionen bringen, verpufft einfach. Und sie müssen mit einer Politik dafür sorgen, die den Menschen auch etwas zumutet, dass das Ganze nicht verpufft, sondern sich auswirken kann.
Herr Miele, die Frage an Sie, wenn Sie da mal genau reinhorchen in diese Koalition. Herr Amthor ist da vielleicht ein bisschen befangen. Was hören Sie da?
Politiker für Ihre Überzeugung kämpfen, das war erstmal nicht schlecht, oder?
Das ist nicht mein Thema gerade. Stimmt es, dass intern sogar Wetten laufen darauf, wie lange diese Koalition noch hält?
Also ich persönlich bin der Meinung, dass diese Koalition 2026 nicht überstehen wird. Ich glaube das nicht.
Das glauben Sie nicht?
Ich habe den Glauben daran verloren, dass sich zwischen Lars Klingbeil und Friedrich Merz eine Dynamik entwickelt, wo auf einmal diese großen und notwendigen Reformen, über die wir immer alle reden, dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Jetzt kommt dieser Brief zum Anfang des Jahres. Ich nehme den zur Kenntnis. Ich hoffe, dass dem dann auch Taten folgen. Was ich sehe, ist, dass aber ein Generalsekretär der SPD direkt wieder kontert und sagt, nein, Wirtschaft ist hier nicht alles. Also insofern bin ich einfach sehr, sehr skeptisch, dass wir in 2026 eine Dynamik in dieser schwarz-roten Koalition sehen werden, wo diese großen Reformen kommen. Und wir brauchen diesen Befreiungsschlag. Wenn wir, jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs, wo wir gesagt haben, wir brauchen unseren Platz am Erwachsenentisch. Diesen Platz kriegen wir nur durch Stärke, die in der Wirtschaft, durch Wachstum und Wohlstand stattfindet.
Sie haben den schönen Satz gesagt, wir sitzen da nicht mehr am Erwachsenentisch, auch nicht am Katzentisch. Wir stehen auf dem Speiseplan. Ja. Als Europa und als Deutschland. Das ist natürlich ein bitterer Befund. Auch nochmal die Frage, glaubt denn die Politik, jetzt mal so ganz pauschal formuliert, glauben die Leute, die Teil dieser Regierung sind, glauben die Leute in CDU und SPD selber noch an diesen Erfolg?
Also Herr Amthor wird mir jetzt wahrscheinlich widersprechen. Das, was ich höre und das, was mir tatsächlich auch persönlich zugetragen wird, ist zweierlei. Erstens, es muss vielleicht einen exogenen Schock geben. Einen exogenen Schock, wie Frankreich schafft es tatsächlich nicht in dieser Haushaltskrise. Die kippen uns irgendwie um. Wir müssen noch mal zusammenrücken. Der Konflikt in der Ukraine
weitet sich aus. Also braucht es den Druck von außen?
Es braucht irgendwo von außen jetzt doch noch mal diesen allerletzten exogenen Schock, damit eine SPD vielleicht bereit ist, mit der CDU gemeinsam große Reformen zu machen. Das ist der Moment, wo wir die Kontrolle komplett abgegeben haben. Oder aber, und das ist der andere Punkt, Friedrich Merz wird jetzt den Mut aufbringen zum Anfang des Jahres. Er hat ja schon personell umgestellt bei sich. Vielleicht macht er das auch in der Koalition.
Und dann? Minderheitsregierung? Oder?
Alle Szenarien, die danach kommen, finde ich furchtbar. Ja, natürlich ist es alles schlecht. Aber so wie es jetzt läuft, ist es auch nicht gut.
Ja, das, also ich würde zumindest mal sagen.
Und das sage ich auch als Investor, muss ich ganz sagen. Ja. Weil was Sie ja hier gerade anregen, ist ja, dass dann die AfD in irgendeine Funktion von Verantwortung rückt. Katastrophe für den Standort. Ja. Katastrophe. Nur, so wie es jetzt läuft, rasen wir doch auch auf den Abhang zu.
Ja, aber aus Angst vor dem Tod den Selbstmord zu begehen, ist irgendwie auch keine kluge Idee.
Nein, ich sage deswegen auch nicht, dass es da eine Koalition mit der AfD geben sollte. Das sage ich nicht.
Ich will nur auch noch mal sagen, man kann das ja, und das ist ganz eine verbreitete Sportart im Moment, diese Untergangsszenarien und wie schlimm alles ist, das zu beschreiben. Das ist auch viel leichter, als eine Trendwende herbeizuführen. Uns muss doch aber klar sein, ich habe wirklich keine Lust mehr darauf, dass jeden Tag in dieser Selbstbeschäftigung dann in der Koalition so Therapiestunden entstehen, wo man sagt, wie schlimm ist alles, in einer hypothetischen Welt könnte es besser sein. Die Dinge machen, umsetzen.
Also zu wem den sprechen Koalitionsvertrag Sie jetzt? Zur Öffentlichkeit oder zu Ihren eigenen Leuten?
Ich habe den Eindruck, bei uns im Ministerium funktioniert das super.
Klar,
beim Bundeskanzler funktioniert das richtig mit dem notwendigen Schwung. Auch in vielen Sachfragen, über Sachfragen reden, will ich auch mal sagen, auch mit den SPD-Kollegen im Kabinett. Wenn wir entlang von Sachfragen diskutieren, kommen wir da auch zu Lösungen. Aber es nervt mich, dass wir eine öffentliche Diskussion haben, an der wir uns selbst auch ja oft beteiligen, sie selbst ja schaffen, wo nur noch über Stimmungen im Land gesprochen wird. Und über Stimmungen, das ist auch total leicht. Das ist eine Entpolitisierung der Diskussion. Jeder was beitragen.
Nee, ich habe schon den Eindruck. Darf ich noch mal was vortragen? Gerne. Die Lage der deutschen Wirtschaft ist in einigen Bereichen sehr kritisch. Die Produktivität in Deutschland unter den veränderten Bedingungen und so weiter ist einfach nicht mehr gut genug. Die Arbeitskosten, die Energiekosten, die Bürokratielasten und auch die Steuerlasten sind zu hoch. Daran werden wir gemeinsam arbeiten müssen.
Ja.
Wer spricht so schlecht? Ist der Kanzler?
Nein, ich finde,
der so schreibt.
Sie haben den Brief doch zitiert und deswegen kann ich den auch zum Lesen in Gänze empfehlen. Der Bundeskanzler macht ja nicht ein Lamento, um sich zu beklagen, wie schwierig die Lage ist, sondern
so ist
er sagt
gemeint.
Ja, was
das
die
ist
Auswege
seine Diagnose.
Ja, und die Diagnose ist ja auch erstmal richtig. Jede Lösung, jede Therapie beginnt erstmal mit einer Diagnose. Dinge schön zu reden und zu sagen, ist doch alles easy, gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen, wir haben kein Problem. Ja, Antor, das wäre auch falsch. Das ist
jetzt seit Jahren wächst die deutsche Wirtschaft nicht. Also ja, das wäre jetzt auch falsch zu sagen, dass irgendwie um Silvester 2025 die Erkenntnis gekommen ist, dass es in der deutschen Wirtschaft aktuell
hart. Das ist überhaupt so. Es gibt ja kein Erkenntnisproblem. Auch weder was den Zustand ist, noch was die Therapiemöglichkeiten angeht. Wir haben politische Probleme sowohl in der EU und Sie haben Probleme mit Ihrem Koalitionspartner. Ja. Das sind die beiden Hauptblockaden.
Ich
würde
mein Plädoyer noch mal stark machen
von davor, weil ich den nicht zu Ende gebracht habe. Ja. Ich glaube schon daran, dass Friedrich Merz als Bundeskanzler in dieser Regierung die Chance hat, dass Friedrich Merz die Chance hat, diese Reformen durchzusetzen.
Ja.
Ich glaube nur nicht, dass es mit der SPD gehen wird.
Naja. Ich glaube,
Ich glaube, im Zweifelsfall vielleicht muss es, wir werden doch in diesem Jahr, das habe ich bei Michael Bröker im Focus Online Podcast letzte Woche gehört, wahrscheinlich in Sachsen-Anhalt zumindest mal in eine Situation hineinlaufen, wo die CDU sich die Frage stellen muss, wie werden wir jetzt in einer Minderheitsregierung eventuell regieren können. Und ich glaube, wir werden uns die Frage stellen.
Regierung gibt es ja schon auf Landesebene. Also
Das funktioniert
normalerweise nicht besonders gut, hält in der Regel keine Wahlperiode.
Das ist ja auch die Meinung der CDU intern, ja.
Ja, also wenn diese Koalition platzen würde, was tatsächlich passieren kann, zum Beispiel, wenn die Landtagswahl für die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz verloren gehen und wenn sie auch noch in Mecklenburg-Vorpommern für die Sozialdemokraten verloren gehen, kann das sein, dass die da tatsächlich die Nerven verlieren und die Koalition auf Bundesebene scheitert. Das wäre dann aber eher im Herbst der Fall, nicht früher. Was passiert denn dann? Gibt es Neuwahlen und danach kriegen wir dann Schwarz-Rot-Grün? Also und wird es dann besser? Also das wäre dann wahrscheinlich noch die einzige demokratische Mehrheit, die sich wirklich bilden lässt. Okay. Und soweit glaube ich der CDU, dass sie auf Bundesebene nicht mit der AfD zusammengehen wird.
Glaube ich auch.
Ja, dass wir also kein Schwarz-Blau bekommen, keine österreichischen Verhältnisse. Nur wenn es dann Schwarz-Rot-Grün gäbe, wäre die Lage ja noch sehr viel komplexer. Und Reformen noch weniger möglich. Mhm. Und deshalb wäre es schon gut, wenn diese Regierung zumindest die Chance hätte, das, was sie in ihrem von mir gerade gelobten Papier Ministerpräsidentenkonferenz aufgeschrieben hat, mit Daten versehen hat, 26/27 auch tatsächlich umzusetzen. Ja. Und dann müssen auch die Landtagswahlen nicht ganz so grauselig ausgehen, wie im Moment die Umfragewerte sind. Aber das liegt nun tatsächlich jetzt an dieser Regierung und an der Zusammenarbeit von Bund und Ländern, nicht zu vergessen, da voranzukommen.
Deswegen sollten wir mit einer positiven, wirklich guten Nachricht aus dieser Sendung rausgehen, Herr Amthor. Steuererhöhungen schließen Sie aus?
Ja, ist im Koalitionsvertrag vereinbart.
Geht es ein bisschen euphorischer?
Ja, ich will nur sagen, was ist denn die positive Nachricht? Jetzt hatte ich was anderes.
Sie wissen, warum ich frage, ne?
Jetzt hatte ich eine bessere Überleitung erwartet, weil ich würde noch mal sagen, die...
Wäre eine interessante Nachricht. Nee,
das kommt bestimmt gleich noch. Ich will nur die Punkte, die genannt wurden, auch noch mal aufgreifen. Finde ich, bestärkt mich eher darin, dass es gut ist, wenn die Regierung noch Optimismus hat, dass sie erfolgreich ist und auch den Turnaround schafft.
Ja, macht es. Ich glaube, die gesamte Wirtschaft wünscht es schwarz-rot.
Genau.
Das kann ich auch noch mal sagen. So. Ja, macht es dann halt auch.
Ja, und deswegen geht es jetzt ums Umsetzen. Und das ist das, was unser
Thema
ist. Ich frage
nur deswegen, weil der Fraktionschef der SPD, Herr Miersch, war in dieser Woche hier, vor 2 Tagen, und hat ein großes Umverteilungsszenario gezeichnet. Und es war vollkommen klar, es kommen Steuererhöhungen auf das Land zu. Mit Ihnen zu machen oder nicht?
Sollte öfter Markus Lanz gucken. Ich habe es noch gar nicht nachgesehen. Aber wir haben jetzt einen Koalitionsvertrag, den ständig neu zu verhandeln, glaube ich, hilft nicht. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit liegt da auch nicht drin.
Überhaupt keine Steuererhöhungen. Also Sie sind nun mal in einer Koalition, da muss man Deals machen. Die Erbschaftssteuer muss sowieso reformiert werden.
Ja.
Wenn man überhaupt eine Steuer erhöht, dann ist es oder anpasst, dann ist es vermutlich die Erbschaftssteuer die sinnvollste Steuer, was das angeht. Also so das völlig auszuschließen, halte ich auch für ideologisch.
Also wir sind erstens nicht ideologisch, sondern...
Doch, sowas auszuschließen ist ideologisch.
Erstmal ist Ideologie im Sinne von Überzeugungen in der Politik auch nicht schlecht. Wir sind vor der Wahl, wir haben die Frage Glaubwürdigkeit ja angesprochen, mit einem Programm angetreten. Und wenn Sie über Deals sprechen, die man in der Koalition machen sollte, dann haben wir einen Koalitionsvertrag geschlossen miteinander. Und der ist für uns auch der Maßstab des politischen Handelns.
Und da steht drin, keine Steuererhöhungen.
Ja, wir haben ein politisches
Programm.
Daran ist
auch die letzte Koalition gescheitert, weil der Koalitionsvertrag nach drei Monaten schon veraltet war. Man kann sich doch in diesen schnelllebigen, volatilen Zeiten nicht krampfhaft an so ein Dokument klammern.
Wir klammern uns auch nicht krampfhaft daran. Und die letzte Koalition ist daran gescheitert, dass sie keinen Bundeshaushalt mehr zusammenbekommen hat. Diese Koalition hat im vergangenen Jahr 2 Bundeshaushalte beschlossen, ist handlungsfähig. Und das ist auch gut für Deutschland, dass das so ist.
Frau Kottberg, ist da der nächste große Streit? Steuer?
Das kann schon sein. Vor allen Dingen, wenn es dann eben darum geht, wo kommt, also jetzt dieser Haushalt ging noch, aber wir wissen alle, dass der Haushalt 27 und die Haushalte 28, da klaffen die riesengroßen Löcher drin. So. Und da wird es den Streit um die Erbschaftssteuer geben. Wir werden innerhalb dieses Jahres noch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil bekommen zur Erbschaftssteuer. Und das Bundesverfassungsgericht wird wahrscheinlich sagen, dass es einer Reform bedarf. Und in dem Moment werden die Sozialdemokraten dann sagen, das ist genau der Hebel, wo wir ansetzen können, um ein paar Milliarden mehr im Jahr einzunehmen.
Wir werden damit dann auch umgehen. Ich will nur sagen, es gibt für die Frage der Sanierung eines Bundeshaushalts natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Das eine ist, man kann sagen, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zahlen zu wenig Steuern, wir müssen denen mehr Geld abnehmen. Die andere Alternative ist aber auch, und das halte ich auch für wesentlich, dass der Staat auch überlegt, kann er nicht bei sich selbst auch mit seinen Staatsausgaben sparen? Das müssen wir. Und deswegen würde ich immer sagen, ehe wir sagen, den Bürgerinnen und Bürgern muss noch mehr Geld genommen werden, sollten wir darüber überlegen, wie wir besser mit dem jetzt schon genommenen Geld der Bürger umgehen
beides,
können.
Beides, Herr Amthor. Ja. Wenn man zwei Instrumente hat, dann ist es meistens gut, beide ein bisschen zu verwenden.
Und ich habe nicht den Eindruck, dass es so ist, dass wir ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Staat im Sparen bei sich selbst übertreibt.
Das
und ich habe auch nicht den Eindruck, dass
wir so wenig
Steuern von den Bürgern
in Wir sind leider am Ende der Zeit. Wir haben glücklicherweise diese zwei entscheidenden Sätze ja aufgenommen und werden sie schön ins Archiv packen und wenn es dann irgendwann passt, vielleicht wieder rausholen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Das war eine sehr interessante Runde. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.